Dexter, du bist jetzt seit ein paar Tagen auf Tour und jetzt schon 4 Tage, glaube ich. Ja. Wie läuft's für dich? Wie fühlst du dich?
Also ich fühle mich richtig gut. Also es ist der vierte Auftritt jetzt gewesen. Und also da das ja für mich in der Konstellation, dass ich quasi irgendwie im Mittelpunkt auf der Bühne stehe und so, das ist, mache ich jetzt noch nicht so lang. Oder eigentlich ist es das erste Mal. Und das war so krass. Also Köln wurde hochverlegt in eine größere Location. Bremen war super. Und Hamburg gestern waren über 500 Leute da. Und heute hier in Essen war auch so geil. Also die Stimmung ist krass und ich bin ganz beseelt irgendwie. Echt cool.
Ja, ich habe ein Interview von dir gesehen, wo du gesagt hast, dass du eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt stehst. Ist jetzt, glaube ich, 3-4 Jahre her oder so. Und ja, mittlerweile dein letztes Album, was rausgekommen ist letztes Jahr, das hat ja auch schon mehr Rap-Parts von dir, noch mehr als Palmen und Freunde. Macht dir das mittlerweile mehr Spaß, als Protagonist auf der Bühne zu sein?
Also jetzt auf der Tour würde ich sagen, macht es total viel Spaß. Davor, ich hatte ganz viel Respekt und so, war auch sehr aufgeregt und aber ja, ich meine, diese Rap-Alben mache ich ja zu Hause in meinem Studio und ohne Intentionen, oder ich schreibe die auch nicht so, dass ich mir überlege, ob die live funktionieren oder nicht oder keine Ahnung, da achte ich überhaupt nicht drauf. Und irgendwie, ich habe da schon jetzt so ein bisschen Blut geleckt, aber ich glaube, also ich mache im Moment wieder viel Instrumentalsachen. Es kann gut sein, dass erstmal wieder ein Instrumentalalbum kommt und dann gucke ich erstmal, wie sich das so entwickelt, also ganz langsam. So.
Ja, wobei, du hast jetzt auch eine neue EP draußen. Wie kam das zustande? War das jetzt einfach nur so Material, was mal noch nachgeschoben wurde, oder ist das jetzt kürzlich entstanden?
Nee, das sind alles neue Tracks, also eigentlich so ein bisschen auch um die Tour ein bisschen zu promoten nochmal, weil ein Track ist mit Waldo, der dabei ist, die erste Hälfte, und mit Kuchenmann, der die zweite Hälfte dabei ist, und halt ein Song mit Chuck, der die meiste Zeit dabei ist, und so ein bisschen neue Tracks gemacht, damit die Leute nochmal neues Material haben und auch so ein paar Solo-Tracks von mir nochmal, sodass man einfach, dass ich auch mehr Material habe zum Spielen, weil es ist schwer, mit fast nur Feature-Part-Songs eine ganze Show halt zu machen. Aber ja, deswegen die EP, genau. Spotify könnt ihr, leider nur Spotify. Wir wollten es pressen und auf Tour verkaufen, aber Presswerke mittlerweile für Vinyl musst du 3 Monate vorher dran sein oder so. Das hat nicht mehr gereicht, leider. Sonst hätten wir gerne das auch auf Platte gemacht.
Und CD lohnt sich nicht mehr?
Nee. Also die Leute kaufen auf, zumindest bei mir, bei anderen Acts ist es wahrscheinlich noch anders, aber bei mir wird hauptsächlich Schallplatten nach wie vor gekauft irgendwie, aus welchem Grund auch immer, aber ja, finde ich gut, ich bin ja selber großer Schallplattensammler und nach wie vor und ja.
Wir beobachten beim Radio schon, dass in letzter Zeit in der Musik die Inhalte immer mehr wichtig werden, also vor allem auch im Hip-Hop. Irgendwie ist es wichtig, auch im Feuilleton taucht das immer mehr auf. Und Inhalte, so gerade auch politisch oder gesellschaftskritisch, ist immer mehr gefragt, merkt man. Und du hast mal gesagt, du hast eigentlich gar nicht so viele wichtige Dinge zu erzählen. Weißt du, oder kannst du dir erklären, warum dein Shit trotzdem so gefragt ist?
Keine Ahnung. Also, naja, also erstmal, ich finde gar nicht so krass. Ich finde eigentlich eher im Gegenteil, dass Inhalte, dass es halt mehr halt die Leute mehr gerade Bock auf Turn-Up und was weiß ich haben. Und das ist jetzt auch nicht gerade so inhaltsreich. Also, ich meine, ich feiere da viele Sachen, so keine Frage. Aber ich meine, also für mich selber war das nie ein Thema, so einen politischen Song oder irgendwas zu machen, weil das können andere besser. Und es ist ja nicht, dass ich Politik desinteressiert wäre oder so, überhaupt nicht. Aber ich kann darüber keine Tracks machen und ich kann nur darüber rappen, was ich halt mache, und es ist halt irgendwie jetzt auch nicht so mega spannend, was ich mache. Also ich meine, ich mache das, was die meisten anderen Leute auch machen. Ich gehe arbeiten und ja, aber ist
verschiedene Dinge.
Verschiedene Dinge, ja. Und ich glaube halt einfach, dass wenn man diesen normalen Alltag vielleicht, was ich vielleicht als Rapper kann, ist so, dass ich das halt irgendwie ironisch, witzig vielleicht so ganz gut verpacken kann, sodass Leute da halt mal schmunzeln können, drüber lachen können, und das halt gepaart mit eher warmen, langsameren, gemütlicheren Songs und so. Das ist halt irgendwie den Weg, den ich da halt irgendwie eingeschlagen habe, wo ich mich am wohlsten fühle, ohne dass ich jetzt zu krass Persönliches preisgebe, womit sich Leute irgendwie identifizieren können, wo ich irgendwie krass junge Leute mit erreiche, aber auch so Leute, die so alt sind wie ich, also irgendwie jenseits der 30 und so, finde ich eigentlich total cool. Und ja, ich finde, im Rap ist es immer am schwierigsten, so unpeinlich zu altern. Ich meine, voll viele Rap-Crews, die älter sind, so, die meisten machen nur noch Scheißmusik irgendwie, keine Ahnung. Das ist irgendwie manchmal ein bisschen schwierig, aber ja, ich denke, im Moment gelingt mir das noch ganz gut, aber was weiß ich, vielleicht verstehe ich auch in 5 Jahren das auch alles nicht mehr, keine Ahnung.
Ja, vielleicht ist auch dein Vorteil, dass du erst im, ich sag mal in Anführungszeichen, Alter angefangen hast, selber zu rappen, weil ich habe schon den Eindruck, dass das alles immer eine ziemliche Feelgood-Schiene ist und jetzt gerade das Konzert, ich habe es ja auch mir angeguckt, war eine ziemlich gelöste Stimmung. Es ist manchmal auf Hip-Hop-Konzerten schwierig, manchmal haben die Leute, habe ich den Eindruck, auch so ein bisschen Schwierigkeiten, ein bisschen locker zu werden, aber bei dir war das gerade, so ein bisschen ohne irgendwie ernsten Hintergrund oder Krawall. Es hat schon irgendwie Spaß gemacht. Ist das bei deinen anderen Shows auch so?
Ja, also zu mir kommen jetzt keine Banger, die irgendwie jetzt hier Stress anfangen und so irgendwie. Aber ja, ey, das ist immer ein guter Vibe. Und das ist auch so wenig, sind so wenig diese Hip-Hop-Arme, eher so die Leute tanzen so richtig. Und da Theresa das alles immer so schon fast Club-Set-mäßig ineinander mischt und so, hat das alles so einen Fluss und so. Das ist auch irgendwie, ist mir auch irgendwie wichtig, als wenn immer ewig lang Pausen zwischen Tracks sind. Und ich weiß eh immer nie, was ich da sagen soll irgendwie. Ja.
Du hast gerade gesagt, du machst das alles zu Hause, du hast ja zu Hause dein Studio. Wie ist das gewachsen? Also du praktizierst ja nebenbei oder eigentlich hauptberuflich als Kinderarzt. Hast du dir das nach und nach so zusammengekauft, weil du Bock drauf hattest? Das war dein Hobby oder wie kam das überhaupt, dass du das jetzt überhaupt so professionell aufziehen kannst?
Ja, wir haben halt da schon angefangen, als ich noch in der Schule war, so 99 oder so haben wir angefangen, so als die erste Deutschrap-Welle da war, so mit Massive Töne, Freundeskreis und diese ganzen, also aus unserer Gegend, so Stuttgart und so. Da waren wir halt schon als kleine Skater immer in Stuttgart und auf diesen ganzen Jams und so, was da damals gab. Und damals haben wir schon alles gemacht. So, wir haben da gerappt, haben versucht, da Beats zu machen oder haben auf fremde Instrumentals gerappt und so. Und ich habe das einfach, es hat immer so viel Spaß gemacht und ich habe das auch nie gedacht, dass ich das mal beruflich oder so halbberuflich machen werde. Einfach nur aus Spaß raus und während dem Studium dann einfach weitergemacht und weil immer der Antrieb einfach da war und ja, und das hat halt dann gerade mit den Beat-Sachen hat es dann einfach irgendwie angefangen, dass es plötzlich Leute interessiert hat, die dann angefangen haben, Instrumentalplatten zu kaufen und so, was ich halt richtig krass fand und dann mit MPM in Köln so mit den Leuten connected und dann wurde das ja alles total groß und so und dann Betty Ford Boys gegründet, schon 3 Touren gespielt und so und ja, und dieses Rap-Ding kam dann halt einfach irgendwann wieder so mehr raus. Ich habe das schon immer gemacht, immer so ein bisschen nebenher, aber einfach weil ich dann auch mal dachte, okay, jetzt ist dieses Beat-Ding, ich weiß gerade nicht mehr, was ich da dem noch jetzt im Moment hinzufügen soll. Ich habe jetzt einfach wieder Bock zu rappen und ja, so kam das. Und es kann auch gut sein, dass es jetzt erstmal wieder was Instrumentales kommt und ich werde es immer so nebenher machen, so gut es geht. Und ich meine, ich arbeite Teilzeit und so und von daher geht es schon so. Also ein Teil Einnahmen kommen über meinen Job, der andere Teil über die Musik und es läuft so gut und ich würde das erstmal so beibehalten, solange es halt geht.
Ich kenne ein paar Leute, die auch hobbymäßig ein bisschen Beats produzieren und ich beobachte bei denen 2 Sachen, 2 Phänomene. Da wollte ich mal fragen, ob dir das da auch so geht. Die einen haben irgendwie das Gefühl, dass ihre Sachen irgendwie immer zu schlecht sind und scheuen sich, das irgendwie anderen Leuten vorzuspielen, aber kommen dann auch halt nicht irgendwie an ein Publikum dran. Wie war das bei dir am Anfang? Hast du auch irgendwie gedacht, ja, oder hattest du eine Hemmschwelle, bis wann du gesagt hast, so jetzt zeige ich das den Leuten mal?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben von Anfang an unsere schlechtesten Sachen immer sofort rausgeballert. Damals dann noch auf CD gebrannt, in der Schule verteilt oder bei uns im Dorf halt dann irgendwelche Veranstaltungen gemacht, wo halt dann die Schule anwesend war. Und es war aber immer cool irgendwie und ich hatte da nie Hemmungen. So. Aber ich muss sagen, rückwirkend, es war vieles Schrott. So. Ich meine, mittlerweile so jemand fängt an zu rappen und lädt seinen ersten Track bei YouTube hoch und jeder kann es hören. Also du wirst ja mit diesen ganzen schlechten Demos, die früher keiner zu hören bekommen hat, kriegst du ja sofort an den Kopf geknallt mittlerweile. So, jeder kann sein Zeug ja hochladen und so. Von daher, aber nee, ich habe mich da nie gescheut. So irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber ich merke schon, dass so ab 2010 oder so, sag ich mal, sind die Sachen, die ich auch jetzt noch anhören kann, sag, okay, ich bin damit noch voll cool und so. Und da war es halt dann Melting Pot Music halt dran schuld, dass sie halt diese ganzen Beatmacher dann auf ihrem Label geschart haben und das dann halt so eine Eigendynamik entwickelt hat und die Leute sich dann, die sich für den interessiert haben, dann auch für die anderen Label-Kollegen interessiert haben und so ist das halt irgendwie gesund gewachsen, sag ich mal.
Genau, der zweite Fall, den ich beobachtet habe, ist genau das Umgekehrte, also dass dann ein paar Hobbyproduzenten sagen, ich kenne keine guten Rapper und ich bin mir irgendwie zu schade, das irgendwelchen Leuten zu geben, weil damit in Anführungszeichen verschwende ich den Track. Ist das bei dir manchmal auch so oder hast du einfach deine Crew und du gibst das deinen Leuten und ihr macht, was ihr macht und dann ergibt sich das? Wie ist das überhaupt gelaufen?
Ja, Also ich meine, viel passiert ist so mit diesen Beatfights, also mit diesen Live-Beat-Wettstreits, wo halt verschiedene Produzenten gegeneinander angetreten sind. Und ich habe halt da diese zwei, die größeren, die es gab oder die medial ein bisschen gepusht waren, irgendwie die, da war ich halt beides Mal, bin ich da irgendwie als Sieger da rausgegangen. Und dann haben halt auch Leute, so die größeren Leute wie Casper oder so, haben das dann halt dort mitgekriegt und die haben halt dann angerufen und oder E-Mail geschrieben und halt gefragt, so wie sieht's aus, ich würde gerne da mal was benutzen und so. So kamen halt die größeren Sachen. Aber nebenher lief das eigentlich immer so, dass ich mache Beats und als erstes kriegen das die Homies so. Und egal, ob die bekannt sind, ob die Fame sind oder ob die jemand leiden kann oder nicht oder was weiß ich. Aber wenn die dann halt da bei mir sind und dann Bock haben, Tracks zu machen, deswegen so sage ich auch, hey, in meinem Studio, da meine Schwester kommt da auch und rappt ein Part. Also macht sie im Endeffekt nicht, aber sie, weißt du, sie könnte das machen und es wäre mir egal. Ich bin da immer so eher auf Homie-Basis und die Zusammenarbeiten kommen dann mehr zustande, wenn ich die Leute kenne und kennenlerne und mich mit denen auch persönlich halt irgendwie verstehe. Also das ist bei mir immer so das Wichtigste und mir ist auch wurscht, ob jemand jetzt krass famous oder nicht, wenn der mir gefällt. So dann, also da bin ich bin nicht so der Dienstleister-Beat-Produzent, der auf Halde Beats macht und dann die CDs oder die Files rumschickt und halt bei den Labels hausieren geht. So das, also da habe ich gar kein Interesse dran so irgendwie.
Vielleicht ist dieses Feelgood-Ding ja dann auch das Geheimnis hinter deiner Musik. Ich finde, man hört schon so ein, wenn man jetzt in US-Rap schaut, man hört so ein West Coast-Style raus, so dieses Feelgood-mäßige kalifornische Ding. Du erwähnst auch oft Dom Kennedy zum Beispiel in deinen Lyrics. Gibt es eigentlich Kontakt zu amerikanischen Rappern? Gibt es da irgendwen, mit dem du voll gerne mal zusammenarbeiten würdest?
Also es gibt Tausende, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde, aber so richtig Kontakt besteht nicht. Also es gibt so Leute so wie Mayor Hawthorne oder so, die unsere Sachen auflegen oder J-Rock so von Stone Throw oder so, die unsere Sachen kennen und spielen, Gaslam Killer und diese Law & Theory Leute, die auch unsere Beats immer spielen und so. Und diese ganzen, auf der Produzentenschiene ist es schon eher so international, aber mit internationalen Rappern habe ich nicht so viel. Und ich glaube, da muss man auch eher ein bisschen aggressiv da drauf, weil da gibt es so viele Produzenten in den USA und die werden da nur auf dich aufmerksam, wenn du einen richtigen internationalen Hype bekommst. So sonst. Aber ich würde voll gerne, was weiß ich, mit Kendrick oder keine Ahnung, dem würde ich voll gerne mal was geben, aber wahrscheinlich gibst du dem dann ein Beat und er sagt noch, ja geil, gib mir $10,000, dann rappe ich auf dein Beat. So, weißt du? Das läuft dann andersrum, die bezahlen dir nicht den Beat, sondern lassen sich den Track bezahlen, dass sie mitmachen. Und das ist einfach Bullshit.
Das ist so ein gewisser Fame-Grad, ja. Ne?
Ja, genau.
Also ich glaube, Mike Will, Made It, muss nichts für die Beats, für Kendrick Versus bezahlen. Ich
glaub, nee, nein, genau. Aber der hat halt einen gewissen Status weltweit und ja. das habe ich halt nicht so.
Also du hast jetzt auch, um es einmal klar zu formulieren, du hast gerade keine Ambitionen, in den amerikanischen Rap-Markt reinzugehen mit deinen Beats.
Wenn sich das irgendwie ergibt, dann klar. Ich meine, ich habe jetzt so, ich war krasser Kool Keith-Fan ewig lang und früher und als ich neulich erfahren habe, dass halt irgendwie Retro-Gott mit Kool Keith so voll viele Tracks zusammen machte, dass irgendwie sogar irgendwie bei dem gewohnt hat eine Woche und so, fand ich schon abgefahren. Aber der tickt ja da ein bisschen so ähnlich wie ich und die haben sich halt irgendwie kennengelernt und irgendwie aus irgendeinem Grund halt auch gut verstanden und so. Dann ist es schon cool, aber so richtig jetzt da so vorpreschen. Ich meine, kann sein, dass ich für Betty Ford Boys Album dann halt, weil Brenk gute Connections so zu MC8 und so die ganzen alten West Coast Leuten hat, King T und was weiß ich, dass ich
da. Aber wär das nicht eine Möglichkeit, da mal reinzukommen? Weil Brenk kennt ihr ja alle. Also Brenk, für die Leute, die das nicht wissen, gerade einmal die Hörer ansprechen. Brenk Sinatra ist ein Produzent aus Österreich und arbeitet jetzt als Produzent für einige amerikanische Rapper. Und ihr kennt euch ja auch, ne?
Ja, wir haben ja die Betty Ford Boys noch mit Suf Daddy zusammen, also unsere Produzenten-Crew. Und die haben 50, 60 Tracks hat er mit MC8 auf der Festplatte liegen. Und es hat ja ewig gedauert, bis das Album rauskam. War schon witzig, als ich mal bei ihm war und dann poppt so Skype auf und dann ist so Primo am Skype, DJ Premier und dann so, hey, yo, what up? Und ich sag so, hey, Branko, Primo hat dir geschrieben, so, du musst zurückschreiben. Und er so, ja, mach ich gleich. Und das ist dann schon cool und dann über die Schiene könnte man das versuchen. Aber ich meine, wenn ich wieder so Instrumental-Ding mache, dann bleibt es eigentlich auch Instrumental. Ich habe gar keine Lust, ein Produzentenalbum zu machen, weil ich finde, die Alben gehen immer unter. So. Sei denn mal Pete Rock, Soul Survivor oder so, das lief mal gut oder ein paar andere. Aber die meisten Leute interessieren sich gar nicht so für Produzentenalbum. Weil damit kann man auch nichts machen. So. Damit kannst du nicht live auftreten. Du kannst, ja, weiß ich nicht. Also da bin ich auch nicht so der Fan von. Aber hey, wenn sich mal was ergibt und wenn MC8 mal wieder in Wien ist und ich auch da bin, kann gut sein, dass halt was passiert. Aber ich lasse es darauf ankommen.
Was sagst du zu Leuten, die behaupten, oh, Dexter ist voll untrue, der macht ja Beats für Crow und Casper?
Da bin ich schon lang drüber hinweg irgendwie. Also das, ja, also ich meine, das mit Crow war genauso. Der hatte halt Bock drauf irgendwie. Das war auch bevor das erste Album von ihm rauskam. Und dann kamen halt die Chimperator-Leute, die kamen bei mir vorbei. Wir haben Kaffee getrunken mit Carlo und mit Management und so. Und das war ein cooler Vibe und ich habe mich gut verstanden. Und der hat dann innerhalb von einem Tag den Song fertig gemacht, so einen Teil da auf dem ersten Crow-Album. Und für mich hat sich das halt richtig angefühlt, so, weil es. Und ich meine, ich habe ja nicht irgendwie einen Beat gemacht, um im Mainstream zu landen. Diese Beats sind halt da und es sind keine Pop-Beats oder keine, weißt du. Und der hat halt darauf einfach einen Song gemacht und das ist halt cool. Und ich meine, da kamen Mails wirklich so, hey Dexter, du, ich verbrenne all deine Platten, was machst du für eine Scheiße und so. Das war dann schon so, ja. Aber im Endeffekt, weißt du, ich mach das, was ich mache und ist auch immer ein guter Satz, ich mach das, was ich mache, aber ohne mich jetzt da irgendwie zu verbiegen. Und es ist doch cool, so, wenn man seine Sachen da irgendwie platzieren kann. Ist doch cool, der breiten Masse was Cooles zu präsentieren. So sehe ich das eher.
Und weil du da deinem Stil einfach auch treu geblieben bist und einfach nur jemand das mal genommen hat, weil er es auch cool fand.
Genau, ich kann das nicht, bin auch nicht einer, der ein Rapper kommt an und sagt, hey, mach mir mal so ein Beat oder mach mal sowas oder das klingt wie so. Ich mach das immer erstmal, ohne dass irgendein Rapper davon weiß. Und dann schicke ich die erst irgendwie rum oder zeig dir jemand.
Eine letzte Frage, was erhoffst du dir noch von der Tour und gibt es noch irgendwas, was die Leute wissen sollten über Dexter und seine Tour?
Also ich erhoffe mir von der Tour, dass es weiter so gut läuft wie jetzt die ersten 4 Dates, was krass überraschend ist und auch so Stuttgart wurde jetzt auch hoch verlegt in eine größere Location und so. Das freut mich natürlich, dass da doch so viel Resonanz da ist und ich hoffe mir einfach, dass es so bleibt und dass der Vibe so einfach so viel, es wird bestimmt auch mal was nicht so Gutes dabei sein, aber so ist es halt. Und ich hoffe, das bleibt das Level so und die Leute müssen eigentlich nichts Besonderes von mir wissen.
Stuttgart ist ja für dich Heimspiel, ne?
Ja.
Vor wie vielen Leuten spielst du da mittlerweile?
Ja, also die neue Location fasst jetzt auch so 500, 600 Leute. Ich weiß nicht, ob es so viel werden letztendlich. Aber ja, ich hoffe schon, dass es halt ähnlich so, weil Stuttgart, der ist nicht so groß wie Köln und Hamburg, da waren schon sehr viele Leute. Aber ich hoffe schon, dass so vielleicht 400 Leute da kommen oder so.
Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg für die nächsten Dates und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ja, danke auch. Ciao.